Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Es ist natürlich ein großer Tag für uns bei Rolling Stone Weekly, denn die Band, die sich nach unserem Podcast benannt hat, hat ein neues Album angekündigt. Die Legendary Rolling Stones werden am 10. Juli ihr neues Album Foreign Tongues herausbringen. Und nicht nur das, sie haben nicht nur ihr Album angekündigt, sie haben auch gleich zwei Singles veröffentlicht. Zwei Songs, die ersten beiden sind es auch, die im Tracklisting auf dem Album laufen werden. Und sie haben das Ganze angekündigt bei einer Veranstaltung mit Conan O'Brien, dem amerikanischen Komiker und Moderator, wo sie auch so ein bisschen erzählt haben, wie das Album entstanden ist. Sie haben ja wieder mit Andrew Watt zusammengearbeitet, dem ja jungen Produzenten, also vergleichsweise jungen Produzenten, mit dem sie ja auch schon Hackney Diamonds gemacht haben 2023, ein Album, das ich ja sehr mochte, wie bekannt ist. Und sie haben dieses neue Album Foreign Tongues wohl innerhalb eines Monats aufgenommen. Also es gibt auch ein paar Fragmente von Aufnahmen, die schon älter sind, die es auf das Album geschafft haben. Zum Beispiel ist Charlie Watts ja auch auf einem Song wohl zu hören. Das ist dann natürlich schon eine ältere Aufnahme. Aber den wesentlichen Teil des Albums haben sie wohl innerhalb von einem Monat in London aufgenommen. Und das, finde ich, ist doch eine sehr vielversprechende Form erstmal, oder? Also, dass sie nicht irgendwie ewig lange in verschiedenen Studios dieser Welt daran gewerkelt haben, sondern dass sie gesagt haben, wir machen das hier recht kompakt und vier Wochen ein Studio alle zusammen. Das ist doch erstmal sehr gut, oder?
Ja, erstmal klingt es natürlich gut, Energie und in einem Studio und so. Andererseits ist das immer noch die Erzählung von den Rolling Stones, dass die eben so sind, dass das eine Band ist, die eben so funktioniert im Zusammenspiel und so. Und ich würde auch immer noch sagen, dass also Keith und Ronnie natürlich irgendwie zusammenspielen müssen, damit das funktioniert und damit es diese Magie auch erzeugt. Und das ist natürlich eine schöne Sache, obwohl ich glaube, Hackney Diamonds hat auch nicht so viel länger gedauert im Studio. Also sie sind, das eigentliche Aufnehmen dauert ja, glaube ich, nie so lange, sondern das Problem bei den Rolling Stones ist immer, sie alle zusammen in einen Raum zu kriegen, weil sie in unterschiedlichen Orten wohnen und weil sie, sagen wir auch nicht mehr, zumindest nicht mehr alle die rüstigsten sind. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Interessant finde ich aber auch natürlich, dass sich die Dynamik der Band, auch wenn sie alle in einem Studio sind, man sagt, sie sind die Rolling Stones, die hat sich natürlich schon geändert, dadurch, dass Steve Jordan da jetzt spielt und das hört man, glaube ich, den neuen Songs auch an. Ich finde sogar noch mehr als den Songs auf der letzten Platte. Aber was hältst du denn von den beiden Singles, die es bisher gibt?
Ja, die beiden Singles In the Stars und Rough and Twisted heißen die beiden Songs. Und ich muss sagen, ich finde die beide ziemlich gut. Vor allem In the Stars mag ich wirklich sehr gerne. Ein Song, der mit Klavier und Gitarren und so einer sehr schönen Backing-Line beginnt, die dann fast die Liedmelodie eigentlich ist und die sowas Melancholisches hat, dass ich gar nicht mit den Rolling Stones so sehr verbinden würde oder was ich sehr unerwartet irgendwie finde, muss ich sagen. Und was so in seiner Komposition eher für mich aus so einem Indie-Kontext irgendwie kommt. Also ich habe so versucht zu überlegen, wer würde diese Melodie irgendwie schreiben? Und ich bin dann gelandet, also bei jemandem sehr Unerwarteten für die Rolling Stones, nämlich bei James Mercer von den Shins. Also das ist jetzt vielleicht eine sehr obskure oder nahezu obskure Referenz, zumindest in einem Rolling Stones-Kontext, aber das ist so jemand, der so eine Art Melodie schreiben würde. Dann bricht natürlich dieses breitbeinige Bluesrock-Riff los, ne? Und dann steigt das Schlagzeug ein, das auch so im Charlie Watts-Style gespielt und aufgenommen ist mit einem sehr kraftvollen Backbeat und ne, so schön so ein bisschen auf die Kante geschlagen, der Snare-Drum. Also das ist was ich wirklich sehr toll finde. Du weißt ja, dass mir Schlagzeug-Sounds sehr wichtig sind. Und da ist Andrew Watt ja auch häufig schuldig, nicht unbedingt so einen, sag ich mal, muskulösen, organischen, realen Sound zu haben. Aber ich finde, bei In the Stars zumindest ist der Sound wirklich toll. Ich mag die Komposition, ich mag auch, dass im Refrain dann dieses melancholische Backing-Ding so aufgegriffen wird und dass der Song da, ne, auch sowas melodisch Mitreißendes bekommt. Also für mich ist In the Stars also der bessere der beiden Songs, oder der, den ich noch lieber mag, den ich auch wirklich viel gehört habe jetzt, seit er draußen ist, und für mich wirklich ein toller Song. Wie geht's dir, Mike? Wie findest du In the Stars vielleicht auch im Vergleich zu Rough and Twisted, dem anderen neuen Song?
Ja, also ich muss sagen, In the Stars hat einige Elemente, die ich mag. Ich mag das Riff, wobei mir das so irgendwie bekannt vorkam. Ich weiß gar nicht woher, aber wahrscheinlich von einem alten Stone-Song. Ich glaube Rock in the Hard Place oder irgendwas. Jedenfalls habe ich das schon mal gehört, zumindest Teile davon. Die Gitarren sind toll. Jagger ist in Hochform. Ich bin kein Freund dieses Refrains, dieses was ja den Song irgendwie trägt. Aber zugleich eben... für mich nicht nach den Stones ging. Da hätte ich wirklich gerne diese alten Stimmen gehört. Also vielleicht auch Keith noch mit in den Harmonien und so. Das hätte dem für mich mehr Stones-Touch gegeben. So, ich glaube, Jagger ist das irgendwie mit seinem Falsett, der da mitsingt oder so. Aber irgendwie wahrscheinlich auch noch Andrew Watt oder so. Aber für mich klingt es dann doch irgendwie wieder nach Telekom-Werbung. Also ich bin kein Fan dieses und Shins hast du gesagt. Ja, ich musste komischerweise auch an einen Song von Beyoncé denken, aus irgendwelchen Gründen, glaube Bodyguard oder so, wo auch irgendwie, also was irgendwie so ganz fluffig ist, aber wo ich irgendwie so das Gefühl habe, nee, das sind nicht die Stones und das gefällt mir irgendwie nur so halb. Andererseits, natürlich dürfen die Stones auch neue Sachen machen, ich finde es zwar Quatsch, aber können sie natürlich gerne. Und der erste Song, der Platz, also der auch das Eröffnungsstück ist Rough and Twisted. Da denkt man erst, ja, das sind so die Stones, das ist der raue Blues und so, und das ist vielleicht auch die Rückkehr zu den Anfängen, aber es ist A, kein besonders bemerkenswerter Song, und B, finde ich, dass diesem Song tatsächlich der Groove fehlt. Ich finde, das ist sehr muskulös und körperlich gespielt. Und das ist, also ich habe das ja schon tausendmal gesagt, aber es ist eben nicht, was weiß ich, Tumbling Dice oder Bitch oder, also es ist nicht das schlurfende, taumelnde, schwankende, swingende, was ich mit den Rolling Stones verbinde und was ich mag, sondern es ist geradlinig und präzise, und dann sind sie für mich nicht mehr die Rolling Stones. Ich würde die Band nach dem wundervollen Film Ghost World Blueshammer nennen wollen in diesem Fall. Also eine Bluesrock-Band, wie ich sie eigentlich nicht hören möchte. Und das macht es für mich ein bisschen kaputt, obwohl ich die Gitarren total mag und es auch interessant finde. Ron Wood hat erzählt, dass die Gitarre, die er da spielt, dieselbe Gitarre ist, die er auf Stay With Me von den Faces gespielt hat. Das ist ja durchaus eine schöne Fußnote und interessant natürlich, wobei die Faces natürlich mit Kenny Jones und Ronnie Lane eine federnde und zwingende Rhythmusgruppe hatten, was die Stones bei diesem Song im Gegensatz zu den Faces eben nicht haben. Aber gut.
Das beginnt ja erstmal mit diesem tollen, geschaffelten, rumpeligen Walking Blues, ne? Also die E-Gitarren, die auch hier Keith und Ronnie, die dann so auch im Dialog miteinander sind. Und das, finde ich, hat schon sowas Rumpelndes und sowas Ungerades und sowas bisschen Unsauberes. Natürlich ist das alles auf dem höchsten Level dann ausproduziert, aber trotzdem finde ich, ist der Gitarrenton toll und gespielt ist es mit dieser bisschen schluffigen Weise. Aber dann kommt da dieses Schlagzeug rein, was so mächtig aufgemotzt produziert ist, ne, auf eine Weise, die dem Ganzen dann so den Raumklang nimmt, so. Also das finde ich auch schade, deswegen ist Rough and Twisted auch der Song der beiden, den ich weniger mag, auch wenn es da vieles gibt, was ich toll finde, aber das geht für mich nicht so zusammen, also weil das hat dann ja auch noch, das ist ja noch das Saxophon, die Mundharmonika, so ein Honky-Tonk-Klavier, so Steel-Gitarren-Solo und Mick Jagger so im Bluesman-Modus, und da würde ich mir, also da würde ich Andrew Watt schon den Vorwurf machen, dass er das Ganze dann halt nicht auf eine Weise produziert, die dieser Swampiness dann so zuträglich ist, ne? Sondern im Gegenteil, dass er da halt eher so was Poppiges dann draus macht, auch im Refrain, der dann ja auch so poppige Elemente aufnimmt, was ich an sich total, also womit ich an sich kein Problem habe, also ne, In the Stars habe ich ja gesagt, mag ich sehr, und das ist ja ein Pop-Song, aber Rough and Twisted, finde ich, der hätte diese Pop-Elemente besser nicht gehabt.
Ja, wir müssen auch noch über das Cover sprechen. Das ist auch schon revealed worden, ne?
Mr. Ugly hat Mick Jagger es ja genannt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin kein Fan dieses Covers. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Arbeiten von Sebastian Krüger. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an den erinnert.
Beschreib das Cover doch erstmal, Mike.
Ja, wenn ich das könnte. Also es ist der Versuch, die Gesichter der noch lebenden Stones, auch wenn sie nicht besonders lebend aussehen auf dem Bild, zusammen zu morfen zu einem Kopf. Aber es ist trotzdem, das Collagehafte ist durchaus gekennzeichnet. Man sieht, dass es nicht ein Bild oder nicht ein Kopf ist, sondern es sind quasi diese drei Köpfe ineinander gemorpht. Also man sieht das Bandana von Keith Richards und auch die, glaube ich, linke Gesichtshälfte von Keith Richards und die rechte und die Nase von Ron Wood. Und man sieht den Mund natürlich von Mick Jagger. Und das Ganze in so einer Ästhetik, die mich eben tatsächlich an Sebastian Krüger erinnert, der früher für den Musikexpress viel gezeichnet hat und auch das Cover Peak Sibbe der Band Bub zu verantworten hat. Und für mich irgendwie so schon so in die frühen 90er gehört, ästhetisch wahrscheinlich. Und das gefällt mir nicht so richtig gut, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, ich also muss auch da sagen, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, es ist natürlich, wenn Mick Jagger diese Kreatur Mr. Ugly nennt, also ne, drückt er ja durchaus aus, dass er da auch, also dass es nicht darum geht, dass da diese Gestalt irgendwie attraktiv sein soll, sondern dass sie halt ne dieses irgendwie so ein Monstrum ist, ein Mr. Ugly. Und es ist ja sowas Ähnliches, das haben ja Metallica vor 10 Jahren schon mal versucht, bei ihrem Album Hardwired to Self-Destruct, da gibt es ja auch ein Cover, wo so die Bandmitglieder zu einem Monstrum zusammenkollagiert sind. Und damals ist das weniger geglückt, finde ich. Also also wenn du mit Mr. Ugly ein Problem hast, Mike, dann darfst du dir das Metallica-Monstrum auf gar keinen Fall anschauen, dann fällst du vom Stuhl.
Ich kenne das. Es gibt's auch von Queen, gibt's das auch. Die haben das auch mal gemacht. Etwas eleganter, vielleicht auch nicht besonders schön. Ich finde aber immer, dass Alben, die funktionieren und die Klassiker werden oder die groß sind, auch klassische Cover haben. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und dass vor allem die Alten das alle nicht verstehen, dass das Paul McCartney nicht versteht, dass das die Stones nicht verstehen, dass das Elvis Costello nicht versteht, dass das Neil Young nicht versteht, dass die das alle nicht mehr hinbekommen, irgendwie gute Cover zu machen, das ärgert mich schon sehr.
Es wird ja auch einige Gastauftritte auf dem Album geben, das haben sie ja auch angekündigt. Ich bin vor allem auf Robert Smith gespannt, also die Stones und The Cure, das war jetzt nicht unbedingt eine Collaboration, die ich auf dem Zettel hatte, und das hat Mick Jagger auch ganz witzig geschildert in dem Gespräch mit Conan O'Brien. Da hat er erzählt, wie sie halt in London im Studio waren und wie Mick Jagger dann an einem Punkt eine Gestalt so von hinten gesehen hat, ne, die so ein Gewand getragen hat und die Haare waren toupiert, und dann hat er sich umgedreht und hatte Lippenstift, und dann meinte Mick Jagger wohl, ah, du bist doch Robert Smith, wenn du schon mal hier bist.
Was hat Robert Smith mit den Rolling Stones zu tun? Einfach, ja gut, sie haben sich gesehen auf dem Flur oder so. Also ich mag das nicht und ich will das auch nicht. Ich möchte, dass da eine Band spielt und dass die Band zusammen im Studio ist und gut ist. Alles andere bitte nicht. Ich mochte auch Lady Gaga nicht auf dem letzten Album. Ich weiß, das ist für viele der Höhepunkt. Also für mich ist das ist das etwas, das ich nicht brauche. Wobei die Stones natürlich immer so ein paar Gastmusiker hatten, vor allem Keyboarder und so, das verstehe ich natürlich schon, wenn sie die brauchen. Und Stevie Winwood natürlich, irgendwie passt es auch, und es ist irgendwie auf eine Art, gibt es da vielleicht eine Verbindung, aber bei vielen anderen finde ich die Verbindung nicht so gegeben, und deswegen, nö, also kein Fan davon.
Ja, es sieht ja nicht danach aus, dass sie dieses Album live performen werden, dass sie auf Tour gehen oder auch One-Off-Konzerte spielen. Also zumindest ist da bisher gar nichts angekündigt. Und man weiß ja, dass ja an einem früheren Punkt mal eine Tour für dieses Jahr durchaus geplant war oder Residencies im Gespräch waren und dann wohl vor allem aufgrund Keith Richards Gesundheitszustand oder einfach seines fortgeschrittenen Alters, also ich meine mit 82 noch auf eine Welttournee zu gehen oder überhaupt Konzerte dieser Größe zu spielen, auch als Gitarrist und als also Mann, der Arthritis hat, das ist natürlich auch eine ganz erhebliche Herausforderung und Belastung und natürlich sehr verständlich, dass das nicht möglich ist. Aber ja, es scheint so zu sein, als wären die Rolling Stones als Liveband Geschichte.
Ja, vielleicht könnte Keith Richards sich einfach hinter ein Klavier setzen, so am Ende der Bühne irgendwo und immer nur ab und zu dahinter hervorlugen. Weiß nicht, woher ich diese Idee habe, aber das könnte doch vielleicht eine Möglichkeit sein, wie Keith nochmal mit den Stones auf Tour.
Könnte sich ein Hoodie aufsetzen.
Ne? Könnte sich so ein Hoodie aufsetzen vielleicht, ja.
Also Foreign Tongues, das neue Album der Rolling Stones, wird am 10. Juli erscheinen. Da werden wir hier natürlich auch ausführlich das Album besprechen. Jetzt haben wir erstmal die beiden Singles besprochen, Rough and Twisted und In the Stars. Und es ist deutlich geworden, denke ich, dass ich den Rolling Stones deutlich zugewandter bin als du, Mike, dass wir da so ein bisschen Good Cop, Bad Cop spielen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses neue Album und bin sehr gespannt, dann hier im Podcast drüber zu sprechen. Am 10. Juli, wie gesagt, ist es soweit. Foreign Tongues von den Rolling Stones. Bevor wir zum Album der Woche kommen, möchte ich noch auf einige Alben hinweisen, die heute erscheinen bzw. vor kurzem erschienen sind. Heute erscheint das neue Album der Lemon Twigs. Look for Your Mind heißt es. Die Lemon Twigs, natürlich die immer noch junge Band aus Long Island, die ich sehr liebe, die mit großer Kunstfertigkeit und durchaus virtuos 60s Musik spielen, das kann man so sagen. Also Originale zwar, aber Songs, die klingen wie aus dem Jahr 1966 oder 1968 oder im Fall der neuen Single I Just Can't Get Over You wie 1964. Das klingt nämlich wie ein Song von A Hard Day's Night, wie ein Song von den Beatles. Also es gibt nicht viele Bands, vielleicht gibt es sogar keine andere Band, die so sehr retro ist in ihrem Sound und dabei aber, was die Qualität ihres Songwritings angeht und die Fähigkeit als Instrumentalisten und als Arranger, die so herausragend sind, dass sie halt wirklich klingen wie eine der großen Bands der 60er Jahre. Das ist zumindest meine Einschätzung dieser Band The Lemon Twigs. Wir haben über deren letztes Album auch ausführlich gesprochen, also da, wenn ihr da ein bisschen im Feed zurückgeht, knapp 2 Jahre, da dann eine ausführliche Besprechung der Lemon Twigs über dieses neue Album, wollen wir jetzt hier nicht ausführlicher sprechen, sondern nur an dieser Stelle darauf hinweisen. Aber das ist auch auf jeden Fall hörenswert, Look for Your Mind von den Lemon Twigs. Und dann gibt es das Debütalbum eines Musikers, der bisher als Bandmitglied von Black Midi bekannt war, also dieser experimentellen Jazz-Rock-Progressive-Math-Rock-Band aus London, die zu den aufregendsten Bands der letzten 10 Jahre gezählt hat, die sich aufgelöst hat oder die zumindest jetzt seit einigen Jahren nicht mehr veröffentlicht hat. Und Cameron Picton heißt dieser Musiker, der nun auch so wie Jordy Grebe, der Sänger der Band, der letztes Jahr schon sein Solo-Debüt veröffentlicht hat, wo wir hier auch drüber gesprochen haben. Und jetzt hat Cameron Picton auch sein Debüt veröffentlicht als My New Band Believe, heißt das Projekt. Ein sehr aufregender, akustischer, maximalistischer, romantisch-orchestraler Sound, ein theatralisches, extravagantes Album, äußerst kreativ, äußerst kunstfertig, komplex komponiert, ein ja wirklich maximalistisches Album, das aus dem Vollen schöpft, also finde ich sehr, sehr toll, dass junge Musiker mit diesem Stilwillen und dieser Kunstfertigkeit und dieser Ambition, also epische Alben dieser Art, auf die Bühne bringen. Wir nehmen einen Song in die Playlist auf, wie bei allem, worüber wir hier sprechen, Rolling Stone Weekly auf Spotify, wo dann auch ein Song von My New Band Believe aufgenommen wird. Und zuletzt möchte ich empfehlen, um jetzt hier stilistisch etwas völlig anderes nochmal ins Spiel zu bringen, nämlich ein Album der Metalcore-Legenden Converge. Die haben ein neues Album, die sind seit gut 30 Jahren dabei. Das neue Album heißt Love is Not Enough und sie klingen da also so inspiriert und frisch wie Anfang der Nullerjahre, wie auf ihrem Durchbruchsalbum Jane Doe, also wirklich eine sehr beeindruckende Band in einem Genre, mit dem ich jetzt nicht so wahnsinnig vertraut bin, aber Converge ist eine Band, die ich durchaus immer sehr geschätzt habe oder die irgendwie diesen Crossover-Appeal für mich dann doch irgendwie haben. Also da ist durch diese, sag ich mal, technische Metal-kompositorische Brillanz dringt aber auch diese Hardcore-Punk-Energie durch. Also da gibt es dann Berührungspunkte, genug Berührungspunkte zu, sag ich mal, Subkulturen, die mir vertrauter sind als die Metal-Welt. Und ja, Converge ist eine Band, auf die ich hier nochmal mit großer Begeisterung hinweisen möchte. Love is Not Enough, wirklich ein tolles, auch toll produziert. Also ein wirklich sehr realer, muskulöser, harter Sound, wo es der Band wirklich sehr gelingt, diese Energie auf Platte zu bannen. Love is Not Enough von Converge.
Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, oder eigentlich vielleicht ist es sogar eine große, weil die bedeutendste und tollste Künstlerin unserer Zeit, Little Sims, nämlich eine EP veröffentlicht am heutigen Tag, die heißt Sugar Girl und die scheint wieder eher so, sagen wir mal, am Computer, am Laptop aus Beats zusammengeschraubt, also nicht dieser organische Sound, den Lotus hatte, ihr letztes Album, sondern wieder so ein bisschen artifizieller. Das gibt es ja bei ihr öfter. Also damals gab es ja auch das Album Sometimes I Might Be Introvert und im Jahr darauf kam dann No Thank You, eine Platte, die dann eben ästhetisch ganz anders funktioniert hat. Und so scheint es dieses Mal auch wieder zu sein. Sugar Girl, eine EP. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nichts gehört, aber sie erscheint heute und werde sie den ganzen Tag über hören, schätze ich.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Aldous Harding. Es heißt Train on the Island. Aldous Harding, eine neuseeländische Künstlerin, seit so gut 10 Jahren veröffentlicht sie. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass Aldous Harding so eine der großen Indie-Künstlerinnen unserer Zeit geworden ist. Zumindest ist das mein Eindruck, so anekdotisch, sage ich mal. Also das ist ein Name, der mir auch so im Freundeskreis häufig begegnet, dass Leute ihre Songs empfehlen oder teilen oder auf Konzerte gehen. Und also sie geht jetzt auch wieder auf Tour und spielt da auch wirklich große, also so 1.000, 2.000 Leute, Räume, also ist wirklich für eine Indie-Künstlerin so eine sehr etablierte, sehr erfolgreiche und das mit einem Stil, das mit einer Musik, die sehr zurückhaltend ist, die sehr spärlich häufig ist, die sehr minimalistisch ist. Also es ist keine Musik, von der man denken würde, dass sie so ein großes Publikum anspricht, also weil da auch sowas Kryptisches, Undurchschaubares in ihrer Ästhetik ist. Sie ist ja auch eine, sag ich mal, recht erratische Performerin, ne? Also hat durchaus sowas Stilisiertes oder so Manierismen, die man vielleicht auch von jemandem wie Cameron Winter mittlerweile kennt. Also ich weiß nicht, ob Cameron Winter, der Geese-Frontmann, ob der Aldous Harding-Fan ist, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich von ihr auch so ein bisschen was abgeschaut hat oder zumindest, dass sie ähnliche Dinge interessant finden. Der Sound ist häufig sehr organisch, sehr klar. Es sind Klaviersounds, es sind akustische Sounds, Gitarren, eine sehr perkussive, jazzy Rhythmusgruppe, also häufig auch ein akustischer Bass, der so funky ist und ein Schlagzeug. Also so hat sie das auf ihren Alben bisher gemacht. Also das Durchbruchsalbum war wahrscheinlich Designer von 2019. Das war auch so ein Album, das häufig dann bei Jahresendlisten genannt wurde. Und sie hat all die Jahre mit John Parrish gearbeitet, dem Produzenten, der vielleicht vor allem als PJ Harveys langjähriger Produzent bekannt ist. PJ Harvey, Mike, weiß ich ja, eine Künstlerin, die du sehr, sehr schätzt und deren letztes Album für dich ja auch eines der großen Alben unserer Zeit ist. Und da war ja auch dieser John Parrish beteiligt. Deswegen fände ich interessant zu hören, Mike, ist Aldous Harding eine Künstlerin, die für dich irgendwie was Ähnliches anspricht wie PJ Harvey? Oder so? Also wie denkst du über Aldous Harding bisher?
Ja, also diese Nähe stelle ich ungern her, weil man ja immer vorsichtig sein muss, Menschen mit Göttern zu vergleichen. Aber ich finde schon, dass Aldous Harding ähnlich wie, sagen wir mal, Mitski oder Kate Le Bon oder so, dass das so die nächste Evolutionsstufe der weiblichen Singer-Songwriter ist. Also nach Feist im Jahrzehnt davor vielleicht oder so, also so ein bisschen versponnener noch, und dieses Versponnensein, das hat natürlich PJ Harvey auch, aber es trifft mich doch nochmal auf einem anderen Level, auch weil sie als Songwriterin interessanter finde und auch wandlungsfähiger finde als Aldous Harding, die ja eigentlich alles hat, um wandlungsfähig zu sein. Also sie kann mit ihrer Stimme wirklich tolle Sachen machen, sie ist eine wundervolle Sängerin, aber gleichzeitig haben mich viele der Alben, also ich fand immer so 2, 3 Songs super, aber es hat mich nie so bewegt, wie mich Mitski bewegt hat oder auch wie Kate Le Bon mich mit ihrer letzten Platte bewegt hat. Aber ich fand sie immer schon interessant. Ich fand es auch interessant, dass sie so ein Phänomen ist, aber das ist Mitski ja in gewisser Weise auch. Und auch so, was so Interviews angeht und so sehr picky ist und das sehr ungern tut und so ein Geheimnis um sich macht, was ich natürlich toll finde, ganz fantastisch. Nicht als Journalist toll finde, aber als Fan toll finde, wenn Künstler ein Geheimnis haben. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich bin natürlich Fan von John Parrish und seiner Kunst, seiner Produktionskunst, und ich finde auch, dass es auf diesem Album besonders gelungen ist. Ich mag den Sound dieses Albums sehr gerne, dieses trockene, minimalistische, was aber auch sofort seinen Raum aufmacht und was, wo die Stimme von Aldous Harding, die ja einfach wirklich fantastisch ist und die so wandlungsfähig ist, schon auch im Mittelpunkt steht. Das mag ich schon sehr gerne, und ich finde es auch interessant, wie, obwohl das eben doch so ein reduzierter Sound ist, der hauptsächlich auch irgendwie akustisch ist oder so, dass man trotzdem auch teilweise Assoziationen hat, die darüber hinausgehen. So die ersten 10, 15 Sekunden des Albums beim ersten Song, der I Ate the Most heißt und vielleicht sogar mein Liebster auf dem Album ist, hat man kurz das Gefühl, es hat so was Kid A-haftes fast. Das ist total irre, weil man das natürlich überhaupt nicht erwartet, aber es hatte so, was ist denn jetzt? Und dann geht's auch um ein Kind mit Essstörungen, unter anderem, um den Verlust von Geborgenheit, von Unschuld vielleicht, also ein sehr vielleicht irritierender und auch, sagen wir mal, vom Thema her sehr aufwühlender Start in das Album, fantastisch gemacht, und da ist man, bleibt man, also war bei mir so, da dachte ich, ja, guck mal, das ist jetzt doch nochmal was anderes als sonst altes Harding-Alben. Da bleibe ich jetzt aber dran. Das möchte ich jetzt aber genau wissen. Und das hat mich tatsächlich durch das Album geleitet, in vielerlei Hinsicht. Und auch der zweite Song, die erste Single One Stop, in der es eine John Cale-Referenz gibt, hat mich natürlich interessiert und bewegt auch ein interessantes Stück, einfach auch wie es aufgebaut ist. Es beginnt mit so einem eher schwerfälligen Klavierriff und so, und dann aber irgendwann setzt so eine akustische Gitarre ein und es wird fast zu so einem Bill Withers-Stück. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr toll, und es hat mir gut gefallen. Also ich bin mehr Fan von Aldous Harding, als ich es vorher war. Vorher fand ich sie faszinierend und jetzt finde ich sie auch noch gut.
Ja, sehr interessant. Also weil I Ate the Most, das Eröffnungslied, bei dem ich auch Kid A notiert habe, ne, man hat ja dieses Rhodes-Piano, was, ne, also so einen sehr, hier so sehr kühlen Sound macht, mit dem das Album eröffnet, dieses perkussive Zittern dann auch. Und damit konnte ich nicht so viel anfangen. Also das hat mich dann, dieses so ein bisschen nervös pulsierende, hat mich dann doch so auf Distanz gehalten, und ein eher klinischer Sound, also by design hier klinisch, der auch nicht diesen Raumklang hat, den man sonst hat auf diesem Album. Also ich finde, das ist kein repräsentativer Song so. Es ist ein irritierender Song als erster Song, weil der eben so anders ist als so vieles, was folgt. Und mir gefällt vieles von dem, was dann folgt, sehr viel besser. Also I Ate the Most für mich kein, also nicht mein liebster Song, vielleicht sogar mein am wenigsten lieber Song auf diesem Album.
Ist das Bitch von dieser Platte quasi, ja?
Ja, für mich beginnt das Album erst so richtig. Also ich bin auch von One Stop, dem zweiten Song, der auch die erste Single war, den mag ich schon lieber, aber der hat für mich auch noch nicht so ganz, zündet da noch nicht so ganz. Für mich beginnt das Album, muss ich sagen, mit dem Titeltrack, mit dem dritten, mit Train on the Island, der eine sehr schöne, fast so modale Klavierfigur hat, also so zwei Akkorde, die immer wiederholt werden. Und wo dann auch also die Rhythmusgruppe Bass und Schlagzeug sehr groovy und sehr also sehr erdig so einsteigen, und das hat dann auch eine total schöne Entwicklung in der Komposition. Also das öffnet sich im Refrain dann so richtig schön harmonisch und eine tolle Melodie, und da bekommt mich das Album zum ersten Mal. Also dass ich wirklich so mitgehe, dass es eine Hook gibt, eine Melodie, die ich wirklich besonders finde, die ich wirklich schön finde. Und das ist für mich so das war für mich so der Beginn des Albums irgendwie. Und dann darauf folgt dann ja Worms, ein sehr schönes Country-Stück, was für mich dann, ne, also diesen warmen, melancholischen Sound weiterträgt. Also das ist so der Modus des Albums, den ich am liebsten mag. Aber ja, dir scheint es ja anders zu gehen.
Es ist genau andersrum bei mir. Also Train on the Island mag ich irgendwie. Das hat sowas auch Hypnotisches mit diesem Refrain und so. Aber ich finde es schon weniger spannend als die beiden Songs davor. Worms finde ich dann eher langweilig, und das darauf folgende Duett mit H. Hawkline, Venus in the Zenaya heißt es, glaube ich, finde ich ganz belanglos und blöd und langweilig. Und dann dachte ich, oh, jetzt ist das Album schon vorbei nach drei Liedern. Also doch wieder so wie immer. Also drei Lieder, die man mag auf dem Album, und dann ist Schluss. Aber dann kommt If Lady Does It, das ist vielleicht mein zweites Lieblingslied auf der Platte, was so ein sehr idiosynkratisches, auch teilweise an englische Folkballaden erinnertes Lied ist, was dann aber irgendwann so in Soul und Bossa Nova und alle möglichen anderen Sachen übergeht. Das fand ich da, und eigentlich am Ende zwei Songs ist oder sind oder wie auch immer, also jedenfalls ein Song, der irgendwie so zweigeteilt ist, den mag ich dann wieder sehr, sehr gerne. Also von daher, ja, finde den Anfang stark und dann kleiner Durchhänger und dann wird's wieder besser. Also ja, komisch, da sind wir sehr unterschiedlich dieses Mal unterwegs.
Ja, aber ich meine, ein schönes Kompliment für das Album, ne, dass dann so die verschiedenen Modi oder Stimmungen des Albums oder Formen dann doch uns beide so ansprechen, auch wenn wir dann in unseren Präferenzen so auseinandergehen. Aber If Lady Does It mag ich auch, also ich mag auch gerade bei diesem, das öffnet also die zweite Hälfte des Albums, und da gibt es dann auch häufig, wie auch bei dem Song San Francisco oder auch bei dem Song What Am I Gonna Do, da gibt es dann wirklich so sehr schöne dynamische Wechsel, also dass man fast das Gefühl hat, dass da irgendwie so Tonbänder von zwei verschiedenen Songs so aneinander geklebt wurden, aber trotzdem geht es auf, also trotzdem, obwohl es dann so ganz von einem so ein bisschen abstrakteren Klaviersound, dann ist man plötzlich in einem sehr erdigen Akustikgitarren-Bossa-Nova-haften Sound oder so, und das passiert dann auch wirklich, also von einem Takt zum anderen so, also der Wechsel ist dann abrupt. Aber es glückt. Also das ist wirklich etwas sehr Aufregendes und auch was sehr Überraschendes, was ich an dem Album sehr schätze und auch was ich an Aldous Harding als Künstlerin sehr schätze. Das ist, also obwohl es diese häufig so zurückgenommen und irgendwie so reduziert und minimalistisch ist, gibt es diese Akzente, ne? Oder gibt es dieses Überraschende, gibt es Überraschungen, gibt es Wechsel? Also das ist sehr lebendig, es ist sehr lebendige Musik.
Und es passiert eben auch mit ihrer Stimme. Also es ist nicht nur das Musikalische, sondern auch die Stimme verändert sich manchmal. Zum Beispiel bei San Francisco ist es erst so schläfrig, ein bisschen, ich dachte auch ein bisschen an Japanese Breakfast oder so. Und dann wird es aber so Karen Dalton-haft irgendwie. Und bei What Am I Gonna Do hat man teilweise so Portishead-Anklänge. Und dann hat man aber auf einmal so Edie Brickell oder so. Also es ist schon irgendwie irre, wie das eben in dem Song wechselt und wie das aber zu einer, also wie das in die Stimmung des Albums passt und wie das eben so ineinander geht. Das ist in gewisser Weise, würde man ja denken, bei solchen Sachen, wenn so zwei Songs in einem oder wenn das so wechselt, das ist so proggig oder so. Aber das ist es überhaupt nicht. Es wirkt halt immer noch wie so ein irgendwie schönes Folk-Album oder so. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie das hinkriegt und wie sie dann am Ende aber auch wieder klarer wird. In den letzten beiden Songs, Riding the Cymbal und Codes, wird die Form wieder etwas klarer und dann läuft es so aus. Das finde ich schon sehr schön. Und beim letzten Song, also Codes, der letzte Song, den ich auch gerne mag, hat es auch so einen 90er-Jahre-Vibe. Ich habe mich immer gefragt, wer ist das oder an wen erinnert mich das? Sean Colvin oder so? Keine Ahnung. Aber finde ich sehr, 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 sehr schönes Stück auch, das letzte.
Wir haben über die Zurückhaltung gesprochen, zugleich aber auch die dynamischen Ausbrüche und die Instrumentierung und das also im positiven Sinne erratische Songwriting, das mir alles gefällt, gibt es dann doch einiges auf dem Album, was mich so ein bisschen kalt lässt oder nicht so mitreißt und wo mir dann irgendwie die Hooks fehlen, wo mir auch textlich die Hooks fehlen. Also sie ist ja eine sehr kryptische Songwriterin, aber auf eine Weise, die mich dann selten wirklich so mitreißt oder wo ich so denke, das sind jetzt irgendwie Bilder, die hängen bleiben oder Klänge, also einfach nur was denn Sound ihrer Texte angeht, sozusagen Klänge, die irgendwie hängen bleiben. Also da ist sie mir ein bisschen, das geht für mich über, sag ich mal, so ein solide kryptisches Songwriting nicht so hinaus. Das wären so meine so ein bisschen meine Vorbehalte dem Album gegenüber.
Ja, verstehe ich. Geht mir auch ein bisschen so. Also ich habe halt auch diese paar Songs, die, und ich bin ja großer Fan von kurzen Alben, 10 Songs, wie es hier ist, aber wenn dann 3 oder so oder 4 einen nicht so packen, dann ist es eben gleich auch, dann fällt es eben sehr stark ins Gewicht und so. Und wenn man das eben vergleicht mit zum Beispiel eben dem letzten Mitski-Album, wo man eben textlich sofort gepackt wird und auch musikalisch, und wenn dann auch mal ein Song nicht so funktioniert, hat man trotzdem das Gefühl, dass es so ein Overall-Feeling in einem auslöst und so. Das hat man hier dann eben teilweise nicht. Also wie gesagt, ich finde es gut, habe immer noch so leichte Vorbehalte gegen Aldous Harding, auch wenn mich eben die ersten beiden Songs sehr, sehr begeistert haben, aber ich glaube, insgesamt komme ich so auf 3,5 Sterne.
Ja, bei 3,5 Sternen lande ich auch und ich bin gespannt, was ihr denkt. info@janjekal.de ist meine Adresse. Schreibt mir gerne, was ihr zu Aldous Harding denkt. Die Songs, über die wir gesprochen haben, und wir nehmen auch einige Songs von Aldous Harding natürlich auf, sind in der Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify. Dann könnt ihr euch einen Eindruck machen von Aldous Harding, die auch auf Tour kommt, die auch jetzt sogar einige Termine in Deutschland hat. Also das nochmal hier als Hinweis, abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.